Wandern und Genuss in Italien mit Petra und Lukas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast über das Wandern, Reisen und inspirierende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht's nach Italien, einem Land, das mit seiner Vielfalt an Landschaften, Kultur und kulinarischen Genüssen begeistert. Meine heutigen Gäste sind Petra, eine unserer langjährigsten und erfahrensten Guides, sowie ihr Sohn Lukas. Mit Petra verbindet mich ja eine ganz besondere Geschichte. Wir haben uns vor knapp 20 Jahren auf einer Reisemesse in Graz kennengelernt. Da werden wir dann sicher noch drüber reden. Ich glaube, wir gehen gleich in Medias Res und ich begrüße euch recht herzlich. Hallo.
Hallo, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Hallo Lukas, hallo Petra. Ja, ich glaube, bevor wir dann anfangen, über Italien, seine Vorzüge und unsere Reisen und die verschiedenen Regionen dort zu reden, möchte ich euch vielleicht einfach kurz vorstellen. Vielleicht fängst du an, Ladies First, Petra. Hallo. Mhm,
hallo. Ja, also, ich bin die Petra, komme aus der Südoststeiermark. Ich habe aber sehr viele Jahre in Süditalien gelebt, also im Golf von Neapel. Habe da meine Liebe zum Tourismus entdeckt, die Liebe zu Wanderreisen und bin eben seit vielen Jahren Veranstalterin von Wanderreisen in bestimmte Regionen in Italien und das gemeinsam mit Weltweit Wandern.
Super. Und was ist mit dir, Lukas? Red mal was über dich. Wie kommst du zu uns? Wer bist du?
Ciao, ja. Also ich bin Lukas Mazzola. Ich bin eben der Sohn. Halb Österreicher, halb Italiener oder spaßhaft sage ich dann noch immer Australier, Australiano, so mezzo austriaco, mezzo italiano, geboren am Golf von Neapel in Sorrent.
Wow.
Eine, ja, bekanntlich eine der schönsten Gegenden Italiens. Bin dann, als ich noch ein Kind war, sind wir aber in die Oststeiermark gezogen und bin dann dort, musste dann von quirligen Neapolitaner dann praktisch umsatteln auf einen quirligen Oststeirer, mit den Dialekt und alles ein bisschen anlernen und bin dann über die Arbeit meiner Mutter mit dir, mit Weltweit Wandern unter anderem auch dann in den Tourismus, zunächst so als Guide und dann eben auch in den Wandertourismus und habe so meine italienische Heimat auch wieder von Neuem erschlossen.
Das ist ja wirklich ein Glücksfall. Wir haben ja vorher beim Café drüber geredet, Lukas, dass quasi Mutter und Sohn da im gleichen Unternehmen arbeiten miteinander. Das ist ja wirklich was Tolles, also dass ihr da so gut miteinander könnt. Das war ja nicht immer nur so aufgeregt, Petra, oder? Das war am Anfang nicht so klar.
Überhaupt nicht. Also ich war diejenige, die sich schon immer so für den Tourismus interessiert hat, aber dass der Lukas auch mal in diese Richtung geht, also das war überhaupt nicht geplant und am Anfang wie er gesagt hat, irgendwie, Mama, es würde mich auch interessieren, ne? Habe ich mir gedacht, ach Gott, ne? Ob das gut geht. Ja. Aber ich muss sagen, es funktioniert wirklich einwandfrei. Und ich glaube, der Lukas hat, so wie uns deine Gäste immer wieder sagen, er hat seine Bestimmung gefunden. Und das ist eine ganz tolle Kooperation mit ihm.
Voll schön. Ja, vielleicht noch zu unserer Geschichte. Ich kann mich erinnern, es ist knapp, wir haben geredet, ganz genau wissen wir die Jahreszahl nicht, aber vor knapp 20 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann in unseren ersten Messestand in Graz auf der Fähremesse gehabt mit ganz viel Gebetsfahnen und Destinationen wie Nepal, Ladakh, Marokko. Und irgendwie sind Leute kopfschüttelnd an uns vorbeigegangen. Es war eher so eine Seniorenmesse mit großen Bussen und eher so ein bisschen halt massentouristischer. Und irgendwie waren wir da wie Aliens dort. Die Leute haben fast einen Bogen um unseren Stand gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt, weil wir beide so unser Herz so für diesen qualitätsvollen Tourismus, Wandern, wirklich Land und Leute in kleinen Gruppen kennenlernen. Und da haben wir uns eigentlich angefreundet und seit dieser Zeit, also seit 20 Jahren, verbindet uns eine lange Zusammenarbeit und inzwischen schon Freundschaft, kann man sagen, oder?
Genau. Ja, das war wirklich ganz lustig, auch wenn ich jetzt da zurückdenke. Wie du sagst, vor 20 Jahren habe ich mich gerade selbstständig gemacht, auch als Reiseveranstalterin und habe geglaubt, man kann vielleicht mit ein paar Wanderreisen pro Jahr irgendwie da leben.
Ja.
Nein, ich habe es Anfang fast ein bisschen hobbymäßig gemacht. Und für mich war das eigentlich wirklich das Gute, dich dort kennenzulernen, weil ohne die Kooperation vom Weltweit Wandern hätte ich das nicht geschafft. Also, ja.
Italien war ja schon in deinem Leben stark, du hast ja einen italienischen Mann gehabt und ihr habt gemeinsam ein Lokal betrieben damals, oder?
Wir haben in Feld, haben in Feldbach damals das Lokal La Piazzetta gehabt, also gemeinsam aufgebaut. Mhm. Ja, aber mein Herz hat nicht so sehr für die Gastronomie geschlagen, sondern schon immer mehr für den Tourismus, weil ich die Jahre zuvor eben auch im Tourismus in Italien gearbeitet habe.
Erzähl uns ein bisschen was drüber. Was hast du denn da gemacht?
Ja, ich war eben Reiseleiterin im Golf von Neapel, habe Tagesausflüge geführt an der Amalfiküste nach Capri, nach Ischia, nach Neapel, auf den Vesuv und so weiter. Mhm. Habe mit verschiedensten Agenturen zusammengearbeitet und bin dann aber draufgekommen, ich meine, mir hat die Arbeit riesen Spaß gemacht, aber ich bin dann draufgekommen, dass im Endeffekt, egal ob mit der oder der Agentur, es ist immer das gleiche Programm. Da machen wir Fotostopp, da trinken die Leute einen Cappuccino, da wird das angeschaut und so weiter. Und ich habe mir damals schon
ein bisschen Schema F, oder?
Ja, und ich habe mir schon gedacht, das muss doch ein bisschen individueller gehen, ein bisschen kreativer auch, mit kleineren Gruppen. Und bin dann durch Zufall wirklich auch zum Wandern gekommen, weil das war damals Wandern in Süditalien. Ich rede jetzt vor 30 Jahren.
Ja, ja.
Es hat schon ein paar gegeben, die da oben auf den Bergen herumgekrackelt sind, aber das waren eher die Verrückten.
Ja.
Ja, es war wirklich so. Ne? Und ich habe mir das auch gar nicht vorstellen können, dass man an der Amalfiküste zum Beispiel wandern kann. Bin auch erst dann später draufgekommen und da habe ich dann gesagt, das ist es, das möchte ich machen. Hier möchte ich Leute hinbringen und so ist es dann langsam entstanden, dass ich mich für den Wandertourismus entschieden habe.
Gut, dass wir uns da kennengelernt haben. Nein, wir von Weltweit Wandern sagen ja auch immer, Wandern ist bei uns nicht ein Sport, wo man mit der Uhr und Stoppzeiten durch die Gegend rennt und nichts mitkriegt, sondern Wandern ist einfach so dieser Genuss, man schreitet, man schaut, man riecht. Dieses Erleben mit allen Sinnen. Wandern ist ein gutes Transportmittel um ein Land. Ist die schönste Form des Reisens, meinen wir eben immer. Und ich glaube, das geht bei Italien besonders gut.
Ja, absolut. Also es ist, man kommt beim Wandern eben an Plätze, an die man sonst nicht kommt. Genau. Ne? Man sieht das wirklich alles aus einer anderen Perspektive und man hat auch den Kontakt mit Einheimischen, wenn man da vorbeigeht und man sieht einen Bauern, der gerade aus dem Feld macht und so kommt man dann in Kontakt, bringt auch die Gäste ein bisschen in Kontakt und so. Das geht halt nicht, wenn man mit einem Bus wo durchrast und nur an irgendwelchen touristischen Plätzen stehen bleibt, um ein Foto zu machen.
Genau. Na, vielleicht jetzt zu dir, Lukas. Du bist ja quasi auch über Tourismus zuerst reinkommen, über deine Mama, hast Praktika gemacht, haben wir vorher geredet. Mhm. Wie war denn dein Zugang dazu, diesen Wanderreisen, die wir jetzt gemeinsam machen?
Ja, es ist wirklich während meines Studiums, also ich hatte Lehramt, italienische Geschichte gemacht, aber das akademische Leben war dann nicht so meins, sagen wir es mal so, aber ich habe währenddessen mir eigentlich gedacht, dass zu Hause schon immer mitbekommen, wie das mit der Reiseplanung abläuft, was da für Wünsche, teilweise Frustrationen das beinhaltet, wie viele Emotionen da dahinter stecken und Freuden und so weiter. Und nachdem ich zunächst praktisch ein Gastro-Praktikum zunächst in Sorrent gemacht habe, das kann man wirklich so nennen, war dann der Wunsch, noch wieder zurückzukehren, aber dieses Mal über den Tourismus und dann über die alte Guide-Agentur in Sorrent, wo meine Mutter immer in den 90er Jahren tätig war und noch einen guten Stand hat und
Kontakte
natürlich. Mhm. Und das war ein sehr intensives Praktikum, muss ich auch sagen. Bin dann auch gewissermaßen in ein altes System, das war vor Covid und mit Covid hat sich dort unten dann auch sehr viel verändert im Tourismus. Und das waren eben so Tagesausflüge, also diese Klassiker Amalfiküste und Capri und Vesuv und Pompeji und so weiter. Es ist, wie meine Mutter schon richtig sagt, es läuft gewissermaßen noch Schema F ab, aber es ist auch nicht schlecht, das Schema F auch zu kennen, um zu wissen, was ist jetzt einmal so der Standard-Basiszugang, von dem wir dann abweichen wollen. Ja, also da lernst du weniger die Guides, also Wanderführer, die es gibt in der Gegend, die lernst du dort weniger kennen, aber du lernst die ganzen Restaurants und die ganzen Busfahrer und die ganzen anderen Guides und wer dort an der Kasse steht und so. Extrem viele Kontakte werden da einfach geknüpft. Das war, ich glaube, es war schon der richtige Zugang vom Standard-Guiding übers Wandern. Als es vielleicht umgekehrt geht es natürlich auch, aber ich bin froh, dass ich so hineingerutscht.
So eine touristische Grundausbildung, eine Basis.
Quasi. Genau, genau.
Ja, du hast ja erzählt, dass quasi durch diese Italienreisen auch sozusagen deine zweite Hälfte jetzt besser.
Richtig,
du hast ja am Anfang erzählt, du bist von Italien nach Österreich gekommen und jetzt wieder zurück nach Italien und da kennst du dich inzwischen oft besser aus als deine italienischen Bekannten und Verwandten, oder? Ja. Hast du erzählt, ja?
Definitiv. Also ich bin da sehr stolz drüber, dass wie gut ich da jetzt die ganze Küstengegend und jeden Wald und alles kenne. Weil es einfach schön ist und wenn ich mich dann unterhalte mit meinen Tanten und Cousins, die dort geblieben sind und so, die auch beeindrucken kann, dann wieder plötzlich ist er Jahre weg, dann ist er wieder da auf die Art und wandert in der ganzen Gegend um. Und na, es ist Wandern in der Gegend. Also ich glaube, du bist so der Typ, wenn du an die Amalfiküste kommst, wäre der erste Gedanke, was ist das für ein tolles Wandergebiet? Ja, gell? Weil es ist ein Steilküstengebiet. Ja, es ist, man unterschätzt, glaube ich, erstens, wie imposant diese Küste ist, diese Berge, diese Natur, diese Dörfer da mittendrin. Nur muss man da halt ein bisschen mit einem großen Bus wird man nicht zu den Plätzen kommen, von denen man dann loswandert. Also das muss schon gut organisiert sein in der Gegend. Ist nicht so einfach. Aber das Wandern ist dort definitiv eine der besten, wenn nicht die beste Art, die Gegend tatsächlich zumindest in einem kurzen Zeitraum kennenzulernen.
Land und Leute, ja. Ihr seid ja ganz geschätzte Gäste von unserem Weltweit Wandern Guide und Partner Academies. Also die Petra bringt da immer ihr Wissen ein. In naher Zukunft gibt es ja wieder eine neue, wo du, Lukas, unterwegs sein wirst mit unseren Partnern aus der ganzen Welt. Man muss sich das so vorstellen, wir suchen uns schöne Orte. Manchmal war das schon Madeira oder Marokko. Immer wieder natürlich auch schöne, bisschen einsamere Gegenden in Europa, in Österreich. Und dort versammeln wir 25, 30 Partnerinnen aus der ganzen Welt. Und da geht es um Austausch, um Ausbildung, dass Guides kommen und dort Handwerkszeug lernen, aber ganz, ganz viel interkulturellen Austausch. Erzähl ein bisschen was drüber, Petra, vielleicht.
Ja, beim ersten Treffen, bei dem ich dabei war, das war auf Madeira, das war vor der Pandemie, also genau. das war Wahnsinn. Ja, das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen, das Kompliment geht an dich, Christian, wie du da wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammenholst und wie wir haben damals viele Pläne geschmiedet, muss ich sagen, die dann natürlich die Pandemie einmal wieder gestoppt hat.
Ja, aber es geht ja jetzt weiter, Gott sei Dank.
Es geht ja jetzt wieder weiter. Ja, also ich finde das wirklich, das macht sonst keiner. Also ich kenne es jetzt nicht, dass andere Agenturen so etwas machen, also einen tollen interkulturellen Austausch.
Es geht da ja immer darum, dass man voneinander lernt. Du hast Kolleginnen getroffen aus Madagaskar, aus der ganzen Welt, aus Georgien und Bhutan, der Jane Cho zum Beispiel.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt, Seitdem ist auch mein Wunsch, da irgendwann in den Bhutan zu reisen. Es wird
schon werden, ja.
Ich hätte gern, dass du vielleicht so ein Partnertreffen in Bhutan machst. Ich bin die Erste, die sich anmeldet, lieber
Christian. Ist notiert, Petra, ja.
Ja, wirklich, also hundertprozentig.
Na, und wir schätzen eben sehr auch, dass ihr euch da immer einbringt und auch euer Wissen teilt, weil ich denke mal, so kann man voneinander lernen in dieser internationalen weltweit Wander-Community.
Natürlich, ich bin ja auch schon, ich bin ja nicht mehr die Jüngste unter den Guides.
Erfahren.
Erfahren natürlich, ja, und wie schon gesagt, ich habe wirklich sehr, sehr viele Jahre schon im Tourismus gearbeitet eben und mit Gruppen eben. und habe auch einige Ausbildungen gemacht. Also bin ja geprüfte Wanderführerin, bin auch so eine geprüfte Reiseleiterin, habe in Deutschland mal so Seminare besucht und habe auch in Italien gute Ausbildung genossen diesbezüglich. Und auch der Lukas, wie er auch schon vorher gesagt hat, mit diesen Praktika. Und da lernt man schon so ein bisschen das Handwerk auch. Mhm. Ich meine, beim Guiden oder Wanderführen, das Wichtigste kann man eh nicht lernen. Das ist die Liebe zu diesem Beruf.
Liebe zu den Menschen, sage ich.
Liebe, einmal, ja, zum Beruf, zu den Menschen, das ist klar, aber es ist ein Beruf mit Menschen. Das ist, das kann man nicht lernen, das muss man mitbringen. Aber dann gibt es natürlich schon so einige Regeln, einige kleinen Tipps und Tricks im Umgang mit Gruppenleitung, einer Reise und so weiter. Und mit diesem Wissen muss man ja nicht sparen, das kann man ja gerne weitergeben.
Ja, und wenn du schon sagst, so viele Ausbildungen von Bergwanderführerin bis Reiseleiterin, es ist durchaus ein anspruchsvoller Beruf, also wo man eben mit Menschen, Kultur, mit Leuten vor Ort, da ist ganz schön viel, du das gar nicht so herunterspielen, auch ganz viel an Ausbildung und Wissen und natürlich die Basis, dass man gern mit Menschen unterwegs ist und sich auf Menschen einlässt aus verschiedenen Kulturen, ist natürlich eine totale Grundvoraussetzung. Ja,
ja, natürlich.
Lass uns jetzt zu unseren Reisen nach in Italien gehen. Das ist ja so der Kern. Deswegen treffen wir uns ja hier. Wir haben ja 4 verschiedene Reisen mit euch zusammen im Programm und gehen wir vielleicht die einzelnen Reisen ein bisschen durch. Also unser Klassiker, der ja seit vielen, vielen Jahren im Programm ist, ist sicher der Golf von Neapel und Capri. Dann gibt es eben weitere Reisen wie Ligurien und Cinque Terre. Cilento, sagt man, es ist die 3. Reise. Und dann eben Wandern und Slow Food im Piemont, die neueste oder die sozusagen jüngste Reise bei uns im Programm. Vielleicht gehen wir das ein bisschen durch. Was ist das Besondere?
Genau, begonnen mit unserer Kooperation haben wir ja eigentlich mit dem Golf von Neapel. Ne, da, wie schon gesagt, da habe ich längere Zeit gelebt und da eben meine touristische Laufbahn sozusagen begonnen. Also,
da kennst du dich voll aus.
Die ersten Reisen sind wir noch mit dem Bus runtergefahren, Madonna mia. Mit Zwischenübernachtung und so. Also das macht man heute nicht mehr. Heute wird geflogen oder mit dem Zug angereist, je nachdem, wie man das möchte. Ja, und das ist wirklich eine Reise, die seit vielen, vielen Jahren im Programm ist. Wir haben sie ab und zu so ein bisschen verändert, angepasst und haben Unterkünfte gewechselt. Und so wie sie jetzt zurzeit ist, mit unserer tollen Unterkunft inmitten eines Zitronenhains, ich glaube, da sind wir wirklich angekommen, was diese Reise betrifft.
Ich glaube, Unterkünfte sind ja was Besonderes, gell? Werden wir eher immer wieder dann davon reden, weil ich glaube, gerade mit unseren kleinen Gruppen, wir sind quasi so in kleineren Hotels, oft sind sie auch ein bisschen größer, wenn sie besonders sind, aber kleinere Hotels, kleinere Bistros und Lokale, Trattorien, ich glaube, das macht die Reisen eben wirklich ein wichtiger Teil der Reise. Es heißt ja nicht umsonst Wandern und Genuss in Italien.
Ja, bei dieser Reise Golf von Neapel, da schlafen wir in einem Agriturismo, also einem revitalisierten Bauernhaus. Wie schon gesagt, inmitten eines ganz tollen Zitronenhains. Und da sind die Leute natürlich auch in Kontakt mit dem Bauern, mit der Mama dort und der Tochter, der Valentina des Hauses und so weiter.
Es ist einfach schön, wenn ich mich da einbinden darf, wenn du in den Agriturismo reingehst, du hast so schöne Zitronenallee auf die Art, meistens kommt dann der süße Hund, die Brinzolei entgegen, du fühlst dich spätestens am zweiten Tag, also ich würde wirklich nach Hause gehen, nach einer schönen Wanderung, nach vielen Ereignissen, natürlich wird da Agriturismi, die haben ja gewisse Auflagen, die sie sich auch halten müssen, da geht es jetzt um den Einkauf und was für Produkte, die ab dem Hof sind und so weiter. Natürlich schauen wir trotzdem, dass man sowas wie Meeresfrüchte, die dann vom lokalen Fischmarkt und so gekauft werden. Aber wir merken schon, dass das die Leute wirklich schätzen, diese Unterkunft. Und du bist nicht weit vom quirligen Sorrent entfernt und dennoch in der Ruhe, in diesem Bauernhof dort bei Massalo Brenze, das heißt der Ort.
Super schön.
Wirklich toll.
Diese Region ist ja bekannt für ihre unglaublichen Blicke Was ist denn da, welche Wanderungen? Erzählt ein bisschen was, wo sind denn wir da unterwegs?
Ja, also, sie heißt der Golf von Neapel und Capri, diese Reise. Das heißt, wir sind natürlich auf der Insel Capri unterwegs, bei einem Tagesausflug. Ja,
allein der Name klingt schon, oder so?
Ja, 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 Capri, eine kleine felsige Insel, die eigentlich sehr touristisch ist. Ja, da gibt es sehr viele Tagestouristen, die da immer rüberfahren. Und das ist, die sich aber eigentlich immer nur auf zwei Plätzen aufhalten.
Wo
auf
wir den zwei dann nicht Plätzen, sind die ganze Zeit.
Wo ja. wir auch sind, aber von dort aus starten wir dann unsere Wanderungen. Das okay. heißt, wir zeigen bei dieser Reise auch die Sehenswürdigkeiten. Ja, weil das wollen die Leute natürlich auch sehen. Aber dann geht's in unsere kleinen versteckten Wege und dann zeigen wir dann wirklich die wunderschöne Natur der Insel Capri zum Beispiel. Das ist ein Highlight. Oder der Vesuv.
Vesuv und Pompeji, das sind natürlich auch Sachen, die gehören einfach dazu, das wollen die Leute sehen. Also archäologische, die bedeutendste womöglich, archäologische Ausgrabungsstätte mit wirklich Pompeji-Guide. Dann Vesuv haben wir auch unseren Ciro, einen Guide, ein Freund von uns, der wirklich für den Vesuv, ein vulkanologischer Guide, ein sehr charmanter Typ mit einer, das möchte ich jetzt am Mikrofon machen, mit einer sehr tiefen Stimme, dieser Akzent, der kriegt die Frauen schon immer und dann haben wir eine Spezialrunde an die Kraterrand und das ist wirklich ein Highlight. Also auch das schauen wir immer, dass wir wirklich besondere Sachen einbringen. Dann natürlich, da gibt es eine Wanderung, der Sentiero degli Dei, der Götterpfad. Der Name allein ist die bekannteste Wanderung, wunderschöne Wanderung, gehört auch rein, machen wir. Es gibt aber Wanderungen, die sind deutlich weniger bekannt. Da sind wir oft, fast immer, die einzigen, die gehen. Obwohl es ein befestigter Weg oder ein guter so Saumpfad ist und auch angezeichnet. Und es wundert mich, erstaunt mich einfach jedes Mal, dass auf der einen Wanderung da 100.000 Leute sind und auf der anderen Wanderung buchstäblich null. Ja. Wobei die Ausblicke, und das muss man natürlich kennen, gell, diese Wanderungen. Da ist es dann natürlich von Vorteil, mit uns unterwegs zu sein in dem Fall. Und es ist einfach das Schöne, dass man da die Abwechslung hat. Eine extrem, das möchte ich sagen zum Golf von Neapel, eine extrem abwechslungsreiche Gegend einfach. Mit allem.
Ja, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger über diese Reise reden, aber wir haben ja noch drei andere Wunder. Du willst noch was sagen, Petra, ja bitte.
Nein, ich möchte schon auf die nächste.
Das okay, war jetzt dann gehen wir zur nächsten. Ja, genau.
Gerne. Weil die nächste, die sich eigentlich ganz gut anschließt an den Golf von Neapel, weil wir haben auch eine Reise, das ist der Nationalpark Cilento. Ein eher unbekanntes Gebiet. Ja. Und ich sage immer, das ist für Leute, wenn sie schon mal den Golf von Neapel gesehen haben, wenn sie all diese Highlights gesehen haben, dann ist das die perfekte Reise, um dann anzuschließen. Weil dieser Nationalpark des Cilentos ist so 1,5-2 Autostunden südlich von Neapel. Es ist dieselbe wunderschöne Landschaft wie an der amalfitanischen Küste, aber das ist ein Gebiet, das touristisch noch nicht so entdeckt und erforscht ist. Und das ist der große Reiz von dieser Reise. Ja, und diese Reise ist auch einen sehr hohen kulinarischen Stellenwert, weil dort machen wir einen Kochkurs zum Beispiel, weil der Cilento, das ist nämlich das Gebiet, wo die Dieta Mediterranea, die sogenannte Mittelmeerdiät, erfunden worden ist. Also Diät hat nichts mit Abnehmen zu tun, sondern es ist eine Ernährungsform. Ja. Und aus diesem Gebiet, aus dem Cilento kommt, stammt diese besondere gesunde Ernährungsform. Wie schon gesagt, der Kochkurs wird da gemacht und ganz
die Büffelmozzarella
kommt von dort. Büffelmozzarella und Kultur gibt es da natürlich auch, denn da werden die griechischen Tempel von Pestum besucht. Das ist auch eine wirklich interessante Reise.
Also auch sehr, sehr vielfältig und eine ähnliche Gegend, sagst du, wie die Amalfi-Küste, aber nicht so bekannt.
Nicht so bekannt, ruhiger, stiller und aber trotzdem also wunderschön.
Voller Genuss, ja. Dann haben wir noch zwei weitere Reisen. Was ist denn dort das Besondere?
Ich würde sagen, Der zweite Wanderklassiker neben Golf von Neapel, den wir haben, ist wahrscheinlich Ligurien. Die Cinque Terre sind womöglich das bekannteste Wandergebiet Italiens, zumindest abseits der Alpen.
Wo liegt das?
Ligurisches Meer, das ist so im Nordwesten, also an der Westküste Italiens, praktisch in der Nähe der Grenze zu Frankreich.
Also ganz oben.
Genau, Ligurien teilt sich eine Grenze zu Frankreich. Mhm. Also theoretisch, wenn die Sicht sehr klar ist, kann man zu den französischen Südalpen blicken und theoretisch könnte man dann Nizza erkennen, aber das ist dann schon sehr weit. Aber du bist, an guten Tagen sieht man auch Korsika, Toskana-Grenzgebiet, das Carrara-Massiv. Die Cinque Terre selbst sind 5 Dörfer, also ein kurzer, kleiner Küstenabschnitt eigentlich. Das ist so der Catcher, sage ich jetzt einmal, ähnlich wie bei Golf von Neapel vielleicht die Leute etwas Spezifisches im Blick haben, so auf die Art, ich möchte auf den Vesuv rauf oder ich möchte noch Pompeji möchte unbedingt sehen, etwas, was ich sagen, das mich die einmal im Leben gemacht haben. Und für Cinque Terre ist es vielleicht, sind es diese Dörfer selbst oder ist es vielleicht Portofino, ein sehr bekannter mondäner Ort. Aber es gibt auch da Küstenabschnitte, die genauso bezaubernd, charmant, Natur pur, wirklich toll zum Wandern, wo aber keiner geht. Was toll ist, das kann gut, das kann so bleiben. Das sind dann oft beim Wandern selbst, finde ich, so diese Genussmomente, wo ich merke es bei mir selbst, entweder bin ich da voll am Kontemplieren und so schwelge so dahin, weil es auch so gemütlich dahin geht, immer mit Blick auf Meer und Macchia, diese, oder es innerhalb der Gruppe sehr, sehr anregende Gespräche immer. Also das schätze ich schon auch immer sehr.
Ja. Gemeinsam unterwegs in wunderschöner Gegend.
Definitiv,
Und das, wir dürfen nicht unsere Unterkunft vergessen, die wir da in Ligurien haben, aber auf die sind wir besonders stolz. Das ist ein kleines Hotel, das nicht mit Gruppen arbeitet, außer mit den kleinen Gruppen von Weltweitwandern. Ja. Und das ist so mit Liebe persönlich geführt, weil dort haben wir die Mama, eine richtige italienische Mama, wie man sich das vorstellt, die Lydia. Mit ihrer Tochter, der Valeria, die sind so nett, die Mama spricht auch ein bisschen Deutsch, also kommt dann immer in Kontakt mit unseren Gästen und so. Also
es redet auch immer gerne über Tagespolitik und alles mögliche, also man kann da, es ist einfach so familiär das Hotel, der Sohn, der kocht, der Riccardo und unglaublich gut. Ligurische Küche ist wirklich top, also nicht die napolitanische, da weiß man sie oft auch, aber die ligurische Küche ist von der Kulinarik her ebenfalls, also.
Ich glaube, da sollten wir ein bisschen näher dann drauf eingehen, wenn man dann mit den Reisen fertig ist, reden wir ein bisschen über das Essen, glaube ich, dann noch in Italien. Das ist ja was Besonderes, ja.
Ligurien, möchte ich sagen, ist durchaus irgendwo ähnlich mit Golf von Neapel im Sinne, es ist eine abwechslungsreiche Gegend. Du hast ein Steilküstengebiet zum einen, also bei beiden Touren. Ja. Du hast auch einen Golf bei beiden Touren, wenn auch der Golf von La Spezia deutlich kleiner ist, aber dennoch, wir haben... Wir sind dort, nach Wetterlage auch immer Boots fahren, aus diesem Golf heraus, wunderschöne Orte, so ein bisschen so Schickimicki mag ich nicht so sagen, aber so diese Jet-Set-Orte, Capri, beziehungsweise Portofino, und wirklich unbekannte Orte, wo mit tollen Märkten wie Chiavari und Camogli, die sagen den meisten Leuten jetzt wahrscheinlich nichts, aber wer dort war und auch die Italiener selbst, ja, reisen gerne dorthin, wissen, das sind wunderbare Orte vom Tourismus. Es ist unerwartet, unerschlossen eigentlich. Franzosen, weil die nicht weit sind, die kommen da vielleicht hin und so. Sehr lebenswert einfach. Ligurien ist eine wunderschöne Region.
Ich glaube, das klingt ja schon raus, es ist immer so eine Mischung. Nicht? Ja. Man hat diese bekannten Orte, wo natürlich oft schon viel los ist. Und dann geht man ein Stückchen weiter weg und ist dann relativ allein oder es ist quasi sehr, sehr traditionell einheimisch. Ja.
Genau. Eine Reise verkauft sich halt natürlich auch besser. Der Verkauf ist ja auch wichtig. Ne? Ja, also natürlich. Wenn man dann ein bisschen diese Highlights hat, wenn man nur die unbekannten Orte nennt, mit denen keiner was anfangen kann. Aber die sind dann bei der Reise oft die große Überraschung und das ist auch was Schönes.
Ich muss ja sagen, mir geht es ja selber auch so. Ja. Nicht? Man hat irgendwas gehört und viele reden davon und dann will man das sehen und dann denkt man sich, naja, eigentlich waren die Sachen, die ich nicht gekannt habe oder gerade die Begegnung in der Taverne, das war eigentlich das tolle Erlebnis, wenn ich dort eine Familie kennengelernt habe. Aber oft sozusagen der Ausgangspunkt loszuziehen ist schon irgendein Bild, das ich habe. So funktionieren wir Menschen. Nicht? Man braucht schon so ein Ziel, aber oft das Schöne liegt dann irgendwo woanders am Weg, das ist eh. Aber wir haben ja noch eine vierte Reise, die dürfen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen.
Genau, das ist die neueste, unsere jüngste Reise. Und zwar Piemont und Slow Food heißt sie eigentlich.
Ja.
Slow Food deswegen, weil wir auch nach Bra kommen, in den Ort Bra im Piemont. Mhm. Und Bra ist ja die Wiege des Slow Food. Da ist ja diese Organisation dieses langsamen, bewussten Essens entstanden.
Da gibt es ja, ich habe so einen eigenen Führer, Slow Food in Italia, und das gibt es ja jetzt für andere Länder, dieses nicht Haubenküche, glaube ich, sondern authentische Küche.
Authentische Küche, das ist ja entstanden, diese Slow Food-Bewegung als Protest gegen Fast Food. Und zwar ist das entstanden direkt. Ich weiß jetzt nicht, wann das war, ich glaube 2006 oder so, irgendwie, jetzt bin, weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ja.
Aber als in Rom, als man auf der Piazza Navona, hat man ein Fastfood, auf dieser schönen Piazza, barocken Piazza, mit einem schönen Palazzo, hat man ein Fastfood, ein McDonald's eröffnet, ein Fastfood-Restaurant. Und da haben sich die Leute dann ein Protestessen auf der spanischen Treppe gemacht, eben mit den lokalen Produkten. Also das ist so der Beginn, jetzt ganz, ganz einfach erklärt von diesem Slow Food. Und es ist natürlich eine Reise, dieses Piemont, unsere Piemont-Reise, wo wir natürlich wahnsinnig gut essen, wahnsinnig tolle Weine haben. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu reden. Piemont ist das Weinland, aber wir werden auch einen kleinen Haselnussbetrieb besichtigen. Das ist für die Leute immer ganz toll.
Wandern und Genuss und Kulinarik sind ja super Kombi. Wie ist denn mit den Wanderungen in Piemont?
Ja, da handelt es sich um gemütliche Wanderungen in einem hügeligen Gebiet. Das ist sehr dicht bewaldet. Es gibt sehr wunderschöne Eichenwälder dort. Dann gibt es sehr viele Weinberge natürlich, kann man sich ja vorstellen.
Ja.
Wir wandern ja durch das Barolo-Gebiet und das Gebiet des Barbarescas, immer mit wunderschönen Ausblicken auf die Alpen. Vorbei an wunderschönen Haselnusssträuchern oder Feldern, kann man fast sagen. Ja, eigentlich sanfte Wanderungen, würde ich sagen, die so 2-3 Stunden dauern, mit so 300-400 Höhenmetern pro Tag. Also wirklich für Leute, die sich gern bewegen.
Ja, super. Fällt dir noch was ein, Lukas? Oder
ist das in Alba, also wir haben ein Hotel in der Nähe von Alba, nicht ganz im Ort. Dort besuchen wir auch einen Obst-Gemüsemarkt. Wir haben auch mit Start ab Turin, also mit einer mit einer kleinen Stadttour abends, das ist so 2-stündige Tour, und das ist sehr gut, um sich einen Eindruck von dieser schönen Stadt, war ja zeitlang auch Hauptstadt Italiens, und ehe es dann ins ländlichere Piemont dann geht, also das lange Gebiet.
Zoomen wir ein bisschen raus von den einzelnen Reisezielen hin zu unseren Gästen. Was sind denn das für Menschen, die da bei den weltweit wandern Gruppen dabei sind? Wir haben ja immer wieder so Anfragen, ja, ich bin ein bisschen skeptisch vor Gruppenreisen, ich bin viel allein unterwegs und so eine große Gruppe gefällt mir nicht. Und dann sagen halt wir immer, unsere Gruppen sind klein und vor allem beim Wandern, man hat ja auch viel Raum und Zeit, dass man nicht an Gruppen sozusagen zu eng zusammenpickt. Wie läuft denn das bei uns bei den Wanderreisen? Erzählt doch mal ein bisschen was drüber.
Ja, die Leute, die erzählen da auch viel drüber, was so ihre Reiseerfahrungen sind, in Gruppe oder individuell. Ich denke, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass sehr viele der weltweit wandern Gäste es durchaus eigenständig reisen können und das auch gemacht haben. Und viele denken, ich möchte das entweder abwechseln und vielleicht einmal eine individuelle und dann einmal eine Gruppenreise machen, oder die sagen einfach, du, ich habe das schon alles gemacht und ich weiß das zu schätzen, wenn das die Planung oder der Großteil der Planung mir abgenommen wird sozusagen. Aber es kommen auch Gäste, die dann sagen, ja, ich habe nie Gruppenreisen gemacht, ich habe gedacht, ich nähere mich dann mit Italien da vielleicht an und dann schaue ich, ob ich habe da so viele Sachen im Programm, ob dann vielleicht Ladakh was für mich ist oder eben Südamerika oder Kirgistan, was ich alles macht. Also alles unterschiedlich, aber prinzipiell sind das Leute, die allein reisen können, die jetzt nicht unbedingt an der Hand, jetzt unter Anführungszeichen, ja, ja, an der Hand geheilt ja werden müssen, die das einfach schätzen, da ein bisschen in einem familiären Umfeld, und die Gruppengrößen, die sind genau richtig, sodass man das schon schätzt, da in einer Gruppe zu sein. Ich merke das dann auch immer abends in dem Hotel, wie die Leute einfach miteinander reden, das ist jeder mit jedem, jederzeit gefühlt. Das ist dann für mich auch schön, da kann ich, ist für mich dann einfach abzuschalten sozusagen, ja, dann erst am nächsten Tag dann wieder zur Gruppe zu stoßen.
Da läuft's, ja.
Das läuft, ja.
Du willst noch was sagen, Petra?
Ja, für manche Leute hat dieses Wort Gruppenreise was Negatives, weil sie das vielleicht noch nie gemacht haben. Mhm. Aber in unseren Gruppen sind im Endeffekt viele Individualisten. Also jeder darf auch so bleiben, wie er ist, und der kann so viel von der Gruppe an- oder mitnehmen, wie er möchte, aber genau, er muss auch nicht, ja. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also die sind nicht so streng geführt, wir müssen jetzt alle da und dort. Und wir lassen auch den Reisen so ein bisschen ihren eigenen Lauf und schauen, was braucht gerade diese Gruppe, was wollen diese Leute. Und in einer kleinen Gruppe geht es eben gut. Ne?
Ja, ja. Eine kleine Gruppe heißt, wie viele Menschen sind da? Wie viele fahren da mit?
Wir haben maximal 16, ja, bei unseren Reisen. Also so 12 bis 16 ist der Durchschnitt, würde ich sagen.
Ja. Vielleicht so, da passt vielleicht eh die Geschichte. Wir haben ja sehr viele Wiederholungsgäste. Und ich muss dann ein bisschen dazu sagen, dass Petra und Lukas Reisen oft wirklich monatelang vorher ausgebucht sind, weil wir einfach quasi, weil die Leute dann oft schon die Nachfolgereise buchen, weil sie eine mit euch gemacht haben. Also das ist schon so, wenn man es einmal weiß und das so mitbekommt, wie flexibel ihr seid, wie sozusagen sich auch eine tolle Gruppe zusammenbringt. Da habt ihr ja schon erzählt, oft kommt eine ganze Gruppe dann, die sich trifft auf die nächste Reise mit,
genau,
oder?
Genau, das ist auch schon passiert. Ich habe da jetzt zum Beispiel, erinnere ich mich gerade jetzt an eine ganz nette Gruppe. Die Leute waren wirklich eine gemischte Gruppe, altersmäßig. Und auch, es waren Leute aus Deutschland, Leute aus allen Bereichen Österreichs dabei. Und wir waren da gemeinsam eine Woche im Golf von Neapel, und die haben sich dann so gut verstanden, dass sie dann im Jahr drauf, dass dann die gesamte Gruppe mit mir nach Ligurien gekommen ist. Ja,
super.
Und das war irrsinnig nett. Und ich muss sagen, gerade bei dieser Ligurien-Reise hat es dann die ganze Woche geregnet. Ja, das ist das, was man sich ja nicht wünscht. Aber dieser Gruppe war das, die haben sich schon so gut miteinander verstanden und haben sich so gefreut, sich wiederzusehen, dass das eigentlich trotzdem wieder eine wunderschöne Woche war.
Ja,
es ist halt mehr im Weinkeller gesessen als gewandert, aber
Wetter
kann man nichts machen.
Braucht man sich nicht aufregen, weil das Wetter ist das Wetter. Du hast auch ein bisschen was erzählt bei unserem Vorgespräch, Lukas, von so schönen Gruppenerlebnissen. So.
Ja, es gibt Gruppen, also am Ende der Woche sind alle Gruppen eine Familie, oder Familie, in Anführungszeichen. Wenn es das nicht wären, dann würden wir wahrscheinlich beim Job irgendwie was falsch machen, weil das Schöne an dieser Arbeit ist ja, dass du das meiste richtig machst und dass dir gut geht, wenn es den Gästen gut geht. Und die sollen ja, im Endeffekt will man hier nur eine schöne Zeit verbringen und miteinander wandern. Mhm. Aber natürlich gibt es ein paar Gruppen, wo vielleicht am Anfang noch die Leute vielleicht ein bisschen schüchterner sind oder so, wo es am Anfang noch nicht ganz so der Funke überspringt und das dauert, das braucht dann halt 2-3 Tage und das ist auch völlig normal mit dem Programm und deinen Fähigkeiten. Überzeugt man dann hoffentlich an jeden. Mhm. Es gibt aber Gruppen, da ist von der Fahrt zum Flughafen zum Beispiel zum Hotel schon klar auf die Art, okay, da muss ich nicht viel unterhalten, die unterhalten sich schon selbst auf die positive Art. Also da wird im Bus schon so viel gelacht und es ist ein bisschen wie ein Schulausflug gefühlt. es ist aber lustig. Also ich schätze das sehr, wenn die Leute untereinander sich einfach gut verstehen und das ein Urlaub ist und das einfach so angenommen wird, wie es ist.
Ja, es gibt kein Video, aber man sieht dich strahlen, wenn du davon erzählst. Jetzt muss ich beschreiben.
Ja, ne, denke ich gerne.
Und ich möchte jetzt nochmal sagen, lachen. Es ist ja so lustig manchmal auf einer Reise. Also die Leute sagen auch oft zu mir, sie haben schon lange nicht mehr so viel gelacht. Und das finde ich ist echt was Positives.
Ja, ja,
also man hat einfach in der Gruppe mehr Spaß.
Und kann Sachen teilen, die schön sind.
Genau, ja.
Ja. Ja, was mich total freut, ist, wenn ich höre, die Leute haben ja dann WhatsApp-Gruppen heutzutage und die treffen sich dann auch nachher zu privaten Wanderungen. Auch Paare, die entstanden sind auf der Gruppe und Freundschaften. Sowas, finde ich, macht unseren Job so klasse, finde ich, wenn man Menschen zusammenbringt und die Leute einfach gut verstehen und eine gute Zeit miteinander haben. Oder um das geht's ja. Gehen wir mal weg von den Reisen und zoomen rein in die Kulinarik, in den Genuss. Das sollte man natürlich nicht in unseren Reisen auslassen oder nicht unerwähnt lassen. Die italienische Küche ist natürlich weltberühmt und sehr vielfältig. Welche Speisen sollten auf unseren einzelnen Reisen nicht fehlen? Vielleicht erzählt es ein bisschen was.
Naja, okay. Im Golf von Neapel, da ist es natürlich, das ist der Klassiker, die Pizza Margherita. Diese ganz einfache Pizza, nur mit Tomaten und Mozzarella und einem Basilikum.
Die kommt von dort.
Plätschen. Die kommt von dort. Ja, die ist dort erfunden worden. Dann gibt es auch noch etwas Spezielles, das jetzt wieder so ein bisschen im Kommen ist, die frittierte Pizza.
Kennt man gar nicht, ja?
Ja, okay. Ja, früher hat man die Pizzen frittiert und dann erst gebacken. Und jetzt kommt man wieder ein bisschen zurück auf dieses frittierte Neapel. Das ist so eine Besonderheit, ja. Dann auf Capri hat man die Caprese, den Salat Caprese mit einer ganz tollen Büffelmozzarella, ja, das ist sowohl im Golf von Neapel als auch im Cilento, da haben wir nämlich die großen Büffelfarmen im Cilento. Büffelmozzarella oder im Cilento sind es die Fusilli, da haben wir ja auch den Kochkurs, wo man die Fusilli herstellt.
Ja, okay, das lernt man dort.
Das lernt man dort, genau. Diese Nudeln. Ja, und dann natürlich darf man den Limoncello nicht vergessen, weil wir dürfen nicht nur essen, sondern wir dürfen auch trinken bei unseren Reisen. Und da haben wir den ganz tollen Zitronenlikör.
Du hast ja eine Karriere, ihr habt ja selber Limoncello gemacht vor vielen Jahren.
Ja,
oder?
Wir haben selbst mal Limoncello produziert und wir haben händisch Zitronen geschält. Und ja, und
das also du kennst dich da aus bei den verschiedenen.
Ja, da kenne ich mich aus.
Arancino haben wir gehabt, den Orangenlikör, Mandarine.
Genau, ja, haben wir alles gemacht.
Dann, mir fällt zu Ligurien ein. Die Kulinarik ist auch in Ligurien, wird groß geschrieben. Dort ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei Jause für den Weg kommt, dann ist es weniger das klassische Panino mit Caprese, wie schon gesagt, mit Tomate Mozzarella. Dort ist es die Focaccia. Dort gibt es überall Focaccerie. Und die sind wirklich gut. Und das ist das Schöne an Italien, man weiß es eh, es ist diese einfache, traditionelle Bauernküche, die gerade weil sie so einfach ist, so gut ist eigentlich, weil dort die Produkte, das Gemüse sonnengereift ist, weil viele Sonnenstunden sind oder was auch immer es ist, das Gemüse ist einfach, hat eine traumhafte Qualität. Dann Pesto Genovese kommt aus Genua, sprich aus Ligurien. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ein Pesto-Gericht schmeckt automatisch zehnfach so gut in Ligurien als überall sonst. Und wir kommen dann auch zu Bauernmärkten, wo man wirklich das beste Pesto kaufen kann. In Chiavari zum Beispiel. Also da ist dann die Farinata, das ist auch so ein klassisches Bauerngericht. Bauern bzw. auch Seefahrern, die Schifffahrt ist dort natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das ist einfach nur so Kichererbsenmehl, Olivenöl, Meersalz. Einfacher kann es nicht sein und dennoch so gut.
Okay. Ja, da gehen wir mit unseren Gästen in Ligurien in ein ganz tolles Lokal. Gell? Da gibt es die beste Farinata, da sind immer alle sehr, sehr begeistert.
Ja, ich glaube jetzt muss man einfach kennenlernen, mitfahren.
In Piemont, nicht vergessen, sonst natürlich die Weine, Barolo, Barbaresco und so weiter.
Okay. Ja, genau. Gegen Ende hin geht es auch noch so um die Hintergründe unserer Reisen, um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist weltweit Wandern ja sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich zum einen, dass weltweit Wandern den CO2-Ausstoß aller Fluganreisen kompensiert mit dem renommierten Partner Atmosphäre. Wir unterstützen da Biogasanlagen in Nepal. Aber Nachhaltigkeit ist ja noch viel mehr. Wir haben ganz viel gehört über lokale Produzenten, über kleine Quartiere. Was ist denn da bei euch so das Nachhaltige bei euren Reisen?
Nachhaltig kann die Anreise auch schon sein, weil bei all unseren Reisen nach Italien kann man mit dem Zug anreisen.
Kann man rausnehmen den Flug und mit dem
Zug
anreisen.
Genau, ganz einfach. Ganz bis einfach. Nach Neapel, man trifft sich dann am Bahnhof, lässt sich perfekt organisieren. Also jeder, wie er möchte. Das ist schon mal nachhaltig. Dann ja die Unterkünfte eben, diese kleinen Unterkünfte, die wir haben, dass sie dort wirklich mit eben ihren eigenen oder mit lokalen Produkten kochen. wir versuchen auch bei den Reisen ein bisschen die Nachhaltigkeit zu leben mit den Transfers, Transportmitteln,
möchte ich sagen. Keine langen Wege.
So, nicht ja. zu lange Wege, ab und zu öffentliche. Das lässt sich in Süditalien nicht so gut machen, da sind sie noch zu unflexibel.
Wobei wir es schon nützen auch mittlerweile. Also so die öffentlichen Busse auch unten. Es ist, man muss es immer abwägen. Es sollte gewisse Sachen nehmen die Kunden, die Gäste gerne auf sich im Namen der Nachhaltigkeit, aber man soll es auch nicht überstrapazieren. Also wir werden zum Beispiel nicht mit einem öffentlichen Bus die ganze Amalfi-Küste abfahren, weil die sind übervoll, das ist da einfach kein Genuss mehr.
Da sieht man auch nichts.
Andere Nein, Strecken,
geht um Qualität.
Da geht es dann um Qualität auch. Andere Strecken wiederum, die ein bisschen ins ländliche Sorrent hineingehen, die kann man durchaus mit den öffentlichen Bussen fahren und das ist dann auch, das taugt den Leuten dann auch.
Gute Mischung.
Ist eine gute Mischung. Und wenn ich kurz nur zu Ligurien da sind wir nicht in einem Agriturismo. Beim Agriturismo ist ja von Haus aus klar, dass das auf Nachhaltigkeit, dass das eine wichtige Säule ist. Das. Dort sind wir schon in einem kleinen Hotel, aber in einem Hotel, was wirklich mit der Ortschaft selbst eng verwurzelt ist. Also die sind auch aus dem Dorf und das ist jetzt keines dieser typischen touristischen Orte, wo wir sind, sondern ein bisschen abseits, aber dennoch sehr gut gelegen. Also da muss ich sagen, ist die lokale, wie sagt man, die lokale Wertschöpfung schon auf jeden Fall hoch. Und da fahren wir dann auch für mit den Öffentlichen, weil zum einen ist sowieso die Zugstrecke die ganze Küste entlang, aber auch um überhaupt zu den Bahnhöfen zu kommen, mit dem einzigen Taxifahrer im Ort, beziehungsweise kennen die Busse dort natürlich auswendig und es ist nett. Nach einer Woche hat die Gruppe, im Ort kennen sie uns praktisch schon als Gruppe und wir kennen gefühlt da die ganzen Verkäufer und die Busfahrer und die Leute, die am Bahnhof arbeiten und ich mag das. Also es ist, fühlt sich wirklich an, als würden wir im Ort
einheimisch auf Zeit quasi sein.
Als würden da ein bisschen an so einen Fußdruck hinterlassen im positiven Sinne.
Einen guten Fußabdruck.
Ja.
Genau. Vielleicht noch so zum Abschluss, was ist denn so die konditionelle Anforderung? Wir reden um Genusswandern, aber wie viel muss man denn, auf was kann man sich denn da einstellen bei unseren Reisen? Wie viel geht man denn da?
Ich würde sagen, bei unseren Reisen haben wir so 3 bis 4, bei manchen bis 5 Stunden geht es halt viel, haben wir eigentlich nicht. Ja. Und so Höhenmeter, 500 Höhenmeter rauf, runter ist vielleicht so das Höchste.
Und Pausen gibt es natürlich immer zum genug, Schauen und Genießen.
Genug, also es braucht keine Angst haben, dass er das nicht schafft. Wenn er wirklich gerne geht, kann er das gerne probieren, mal mit uns mitzukommen. Also man muss kein Sportler sein, um bei unseren Reisen mitzumachen. Sondern man muss natürlich gerne wandern, gerne gehen.
Und das verbindet ja auch unsere Gäste und unsere Firma und euch und so, dass wir da mit Gleichgesinnten unterwegs sind.
Genau.
Ja, das, ich glaube, das sind super Informationen, die wir da bekommen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier zu uns ins Podcast-Studio gekommen seid, ihr beiden. Und ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Helft mir, wenn ich irgendwas vergessen habe. Italien ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen. Wir haben jetzt 4 Regionen herausgegriffen und allen gemeinsam ist, dass es um eine Verbindung von Genuss, von lokaler Kulinarik, von Menschen, von auch öffentlichen Klassentransfers mit dem Zug, mit kleinen Taxis geht, dass wir wirklich Land und Leute gut kennenlernen in dieser kleinen Gruppe. Es ist immer so eine Mischung von berühmten Orten, die man natürlich gesehen haben soll, wie an der Amalfiküste und den Götterweg und kurz daneben sind oft ganz unbekannte, ganz stille Orte und diese Mischung macht es, glaube ich, bei unseren Reisen. Es geht um Nachhaltigkeit und viel, viel Begegnungsqualität auf unseren Reisen und eben das Wort Qualität ist, glaube ich, hochgeschrieben. Ich habe es mir auch bei der Vorbesprechung gesagt, ihr wollt auch gar nicht mehr Reisen anbieten, weil es geht dann immer darum, ihr habt eine gewisse Kapazität, ihr habt eine gewisse Freude dabei und das kann man natürlich nicht überstrapazieren, weil diese Energie, die ihr habt, die soll natürlich auch allen zugleich zugutekommen. Und ich glaube, damit möchte ich jetzt schließen. Ich bedanke mich noch einmal, dass ihr da seid und euch als Hörerinnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch das jetzt gut gefallen hat, dann wäre irgendwie mein Wunsch, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ich so frech sein darf, hinterlasst, damit auch andere davon erfahren, diesen Podcast zu hören. Wenn ihr euch weiter interessiert für Infos, für Reisen nach nach Italien, auch vielleicht Berichte auf unserer Webseite unter www.weltweitwandern.com. Gibt es da ganz, ganz viele hinausgehende Informationen. Ich habe auch ein E-Book dort zur Verfügung gestellt, das man runterladen kann über Wanderausrüstung, über Reiseinfos und so weiter und so fort. Da gibt es eben viele, viele weiterführenden Themen und Infos. Wenn ihr irgendein Thema noch haben wollt, wenn ihr euer Feedback schreiben wollt, dann schreibt es mir bitte gerne ein E-Mail unter podcast@weltweitwandern.com. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald und bleibt neugierig auf die Welt da draußen. Euer Christian Lade.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.